Hallo und herzlich willkommen im Monat Mai und zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast. Was war das bitte für ein Wochenende, oder? 26 bis 28 Grad hatten wir hier in Berlin. Das fühlte sich schon direkt nach Sommer an, muss ich sagen. Unser Temperatursensor in der Apotheke, der hat am Samstag schon direkt Alarm gemacht und wir mussten die Klimaanlage einschalten. Soweit sind wir schon. Diese Woche soll es etwas kühler werden, aber unsere Themen, die sind so frisch, die sind quasi noch heiß. Wir sprechen heute über den Antikörper Donanemab und dessen Zusatznutzen bei Alzheimer. Außerdem geht es um Hinweise zu Cefixim. Dann gehen wir der Frage auf den Grund, warum Nahrungsergänzungsmittel so einen Aufwind haben im OTC-Markt und schauen uns eine Umfrage vom RKI zum Thema Grippeimpfen in der Apotheke an. Ich sage nochmal Hallo, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's los. Ich hatte es in der Einleitung schon erwähnt, uns beschäftigt heute der Antikörper Donanemab. Und vielleicht habt ihr euch gewundert und gedacht, hä, das war doch schon mal Thema hier im Podcast? Stimmt. Letztes Jahr hat man bereits darüber gesprochen, denn da wurde Donanemab zur Behandlung der Alzheimer-Erkrankung zugelassen. Heute geht es aber darum, wie der Zusatznutzen bewertet wird und da kommt der GBA zu keinem so guten Ergebnis. Bei der Alzheimer-Krankheit kommt es zu einem fortschreitenden Verlust von Nervenzellen im Gehirn. Charakteristisch sind Ablagerungen von Amyloid Beta, die sogenannten Plaques, die als zentrales Krankheitsmerkmal gelten. Diese lagern sich zwischen den Nervenzellen ab und stören die Signalübertragung. Gleichzeitig fördern sie entzündliche Prozesse im Gehirn, die die Schädigung der Nervenzellen weiter verstärken. Donanemab ist ein monoklonaler Antikörper, der gezielt an modifizierte Amyloid-Beta-Plaques im Gehirn bindet. Dadurch werden die Ablagerungen für das Immunsystem markiert und können dann durch Mikrogliazellen abgebaut werden. Auch die Anlagerung neuer Plaques kann möglicherweise reduziert werden. Ziel des Ansatzes ist es, krankheitsbedingte Veränderungen zu verlangsamen und den Krankheitsverlauf zu beeinflussen. Im Unterschied zu bisherigen Therapiemöglichkeiten, die vor allem Symptome lindern. Voraussetzung für die Verordnung ist eine frühe Krankheitsphase der Alzheimer-Erkrankung. Zugelassen ist Donanemab für PatientInnen bei leichter kognitiver Beeinträchtigung und leichter Demenz, jeweils mit sicher nachgewiesener Amyloid-Pathologie. Logisch, denn wenn keine Plaques vorhanden sind, kann das Medikament ja auch nicht das tun, was es tun soll. Wie stellt man jetzt fest, ob jemand Amyloid-Beta-Ablagerungen hat? Der Nachweis erfolgt über Biomarker wie Amyloid-PET oder Liquor-Untersuchung. Dabei wird Amyloid-Beta entweder bildgebend dargestellt oder im Nervenwasser bestimmt. Im Liquor findet man bei der Alzheimer-Erkrankung typischerweise eine verminderte Amyloid-Beta-Konzentration sowie einen Anstieg von Tau-Proteinen vor. Also es ist eine sehr kleine Gruppe von PatientInnen, die für Donanemab in Frage kommen. Diese Gruppe wird jetzt nochmal kleiner, wenn man individuelle Risikofaktoren berücksichtigt. Dazu gehören Träger des APOE4-Gens, die ein erhöhtes Risiko für therapieassoziierte Komplikationen aufweisen. Bei ihnen ist eine sorgfältige Risiko-Nutzen-Abwägung erforderlich. Wenn man jetzt aber für diese Therapie geeignet ist, dann bekommt man alle 4 Wochen eine Infusion und das begrenzt für maximal 18 Monate. Sowohl bei Donanemab als auch Lecanemab bestehen Risiken für Nebenwirkungen, insbesondere ARIA. Das steht für Amyloid-Related Imaging Abnormalities, also amyloidbedingte Bildgebungsanomalien. Ein langes Wort mit ernstzunehmenden Folgen. Zu diesen Anomalien zählen nämlich Hirnblutungen oder Hirnödeme. Daher ist während der Therapie eine engmaschige Überwachung mittels MRT erforderlich. Bei PatientInnen unter Antikoagulantien oder mit erhöhtem Blutungsrisiko ist die Anwendung kritisch zu prüfen. Wie schon erwähnt, hat der GBA den Zusatznutzen bewertet und kein so gutes Ergebnis präsentiert. Der Ansatz gilt zwar als vielversprechend, jedoch ist ein Zusatznutzen gegenüber der bisherigen Standardtherapie bislang nicht belegt. Eine Reduktion der Amyloid-Plaques führt nicht zwangsläufig zu einer klinisch relevanten Verbesserung der Symptome. Zwar zeigte Donanemab in Studien eine Reduktion der Amyloid-Last sowie signifikante Effekte auf kognitive Endpunkte, was auf eine geringe Verzögerung des Krankheitsverlaufs hindeutet, aber ob das für die Betroffenen im Alltag spürbar ist, das bleibt unklar. Ein ähnliches Nutzen-Risikoprofil zeigt auch Lecanemab, auch hier wurde kein belegter Zusatznutzen festgestellt. Auch in der aktuellen S3-Leitlinie Demenzen wird der Einsatz der beiden Substanzen zurückhaltend bewertet. Also die Frage steht im Raum, werden Donanemab und Lecanemab bald wieder verschwinden? Das kann man so noch nicht sagen, weil es auch viel gibt, das für diese Therapie spricht. Trotz der zurückhaltenden Bewertung zeigt die Entwicklung von Donanemab, dass die Beeinflussung krankheitsrelevanter Prozesse grundsätzlich möglich ist. Allerdings ist der klinische Stellenwert dieser Effekte weiterhin nicht abschließend geklärt. Auf jeden Fall liefern diese beiden Antikörper wichtige Impulse für die Weiterentwicklung krankheitsmodifizierender Therapien. Zudem könnten solche Therapieansätze die frühe Diagnostik und den Ausbau spezialisierter Versorgungsstrukturen weiter vorantreiben. Inwiefern man das in einem Gesundheitssystem, das sparen muss, weiter verfolgen wird, das wird sich zeigen. Jede Woche gibt es ja in den Apotheken die Meldungen der AMK. Darin findet man dann Rückrufe oder wichtige Informationen zu Medikamenten wie Nebenwirkungen, Qualitätsmängel und so weiter. Bei uns im Team ist eine Kollegin immer dafür verantwortlich, dann unser Lager zu überprüfen und uns allen die Informationen zur Verfügung zu stellen. Wichtige Aufgabe. Die Arzneimittelmeldung heute kommt allerdings von der AKDE. Das ist quasi das Pendant zur AMK, denn das Ä in AKDE steht für Ärzte. Aktuell macht die AKDE auf die Nebenwirkung einer Enzephalopathie unter der Einnahme von Cefixim aufmerksam. Die Fachinformationen sollten dahingehend ergänzt werden. Cefixim ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Cephalosporine der dritten Generation. Aufgrund seiner bakteriziden Eigenschaft wird der Wirkstoff zur Behandlung bakterieller Infektionen der Atemwege, des Hals-Nasen-Ohrenbereichs, der Harnwege sowie bei Gallenwegsinfektionen eingesetzt. Und die AKDE berichtet nun über Enzephalopathie unter diesem Antibiotikum. Enzephalopathie ist ein Sammelbegriff für Erkrankung oder Funktionsstörung des Gehirns. Die Erkrankung kann sich in unterschiedlichem Ausmaß bemerkbar machen. Zu den typischen Symptomen zählen kognitive Störungen, motorische Beeinträchtigungen, neurologische Symptome und Verhaltensänderungen. Eine Enzephalopathie kann sowohl auf degenerative Veränderungen des Gehirns als auch auf systemische Ursachen zurückzuführen sein, zum Beispiel Stoffwechselstörungen, Infektionen, hepatische oder endokrine Erkrankungen, die folglich das Gehirn schädigen. Je nach Ursache der Erkrankung ist eine spezifische Diagnose und Behandlung notwendig. Also definitiv keine Lappalie, daher ist der Hinweis auf diese Nebenwirkung durchaus ernst zu nehmen. Kürzlich teilte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BfArM, mit, dass die Koordinierungsgruppe CMDH der Europäischen Arzneimittelagentur bereits Ende Januar dieses Jahres einen Beschluss getroffen hat, die Fach- und Gebrauchsinformation von Cefixim anzupassen. Ausschlaggebend dafür waren Untersuchungen des Ausschusses für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz. Das ist der PRAC. Dabei traten Enzephalopathien bei PatientInnen zeitnah zur Einnahme von Cefixim auf. In einigen Fällen verschwanden die Symptome, nachdem das Arzneimittel abgesetzt wurde. Als aber Cefixim erneut eingenommen wurde, kehrten die Symptome zurück. Und falls ihr das mal lest, da tauchen dann die Begriffe De-Challenge für das Verschwinden der Symptome und Re-Challenge für das Wiederauftreten der Symptome auf. Der PRAC hielt einen kausalen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Cefixim und dem Auftreten einer Enzephalopathie für plausibel. Besonders gefährdet sind ältere PatientInnen, auch Personen mit schwerer Nierenfunktionseinschränkung sowie Menschen mit vorbestehenden Erkrankungen des zentralen Nervensystems gehören zur Risikogruppe. Aus diesem Grund sollen die Zulassungsinhaber cefiximhaltiger Arzneimittel die Fach- und Gebrauchsinformation anpassen. Künftig soll darin eine Enzephalopathie als mögliche Nebenwirkung mit der Häufigkeit nicht bekannt aufgeführt werden. Hinzu kommt der Warnhinweis, dass bei Problemen mit den Nieren oder dem Nervensystem eine ärztliche Rücksprache erforderlich ist. Außerdem soll ergänzt werden, dass bei der Einnahme höherer Dosen von Cefixim ein Risiko für Bewusstseins- und Bewegungsstörungen sowie für Krampfanfälle besteht. Bei Verdacht auf eine Cefixim-assoziierte Enzephalopathie ist laut dem PRAC eine sofortige ärztliche Abklärung und gegebenenfalls eine Anpassung der Medikation erforderlich. So, das war unser Ausflug in die Welt der Wirkstoffe für heute. In den letzten zwei Themen wird es weniger pharmazeutisch, aber dennoch interessant. Ich möchte euch ja immer ein bisschen hier einbinden. Ich kann zwar eure Antworten nicht hören, aber ich stelle trotzdem gern Fragen. Überlegt mal, welche Produkte ihr im OTC-Bereich häufiger abgebt als vielleicht früher. Ich lasse euch kurz nachdenken. Also, ich bemerke bei uns einen enormen Zuwachs, was Magnesium angeht. Da hat sich ja quasi ein kompletter Wissenschaftszweig aufgetan, was Magnesiumverbindungen angeht. Zitrate sind super gut resorbierbar, Magnesiumtaurat überwindet die Blut-Hirn-Schranke und Bisglycinat ist am besten für den Magen. Das hört man, nicht alles davon lässt sich durch Studien belegen, aber es gibt in meiner Wahrnehmung definitiv ein größeres Interesse an Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln. Vielleicht ist es bei euch auch so. Und diese Wahrnehmung lässt sich jetzt tatsächlich mit Zahlen belegen. Und zwar mit Zahlen vom Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, dem BPI. In den OTC-Daten 2026. Dort wird die Marktentwicklung bei rezeptfreien Arzneimitteln und Nicht-Arzneimitteln 2025 im Vergleich zu den Vorjahren beschrieben. Die jährliche Analyse erfolgt vor dem Hintergrund, dass laut BPI mehr als die Hälfte aller in Apotheken verkauften Arzneimittelpackungen in Deutschland rezeptfrei und 83% der 670 pharmazeutischen Unternehmen des Landes auch oder ausschließlich im OTC-Segment tätig sind. Wir schauen uns mal die Ergebnisse an. Da gibt es nämlich so einiges. Von 1,672 Milliarden in stationären Apotheken und dem Apothekenversandhandel ausgegebenen Arzneimittelpackungen waren im Jahr 2025 941 Millionen rezeptfrei. Die Zahl der verkauften Packungen ging um 10 Millionen, also knapp 1%, im Vergleich zu den beiden Vorjahren zurück, was vor allem an der schwachen Erkältungssaison im Herbst 2025 lag, heißt es. Der Umsatz stieg jedoch um 2,6% auf 11,5 Milliarden. Der Marktanteil des Arzneimittelversandhandels gegenüber den stationären Apotheken ist erneut gestiegen. Im Jahr 2023 lag er bei 22%, im Jahr 2024 dann bei 23% und im Jahr 2025 stieg er auf 24%. Kleine Steigerungen, aber dennoch Steigerungen. Das Segment der Husten- und Erkältungsmittel blieb trotz eines Rückgangs von 3,2% die wichtigste Produktgruppe. Sie macht rund ein Drittel aller verkauften OTC-Packungen aus. Auf Platz 2 liegen jetzt nicht die Analgetika, das hätte ich gedacht, da liegen schon die Mineralstoffe, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, die einen Zuwachs von 7,5% verzeichneten. Das meine ich mit Zahlen für meine Wahrnehmung. Fast 14,8% aller Verordnungen in Deutschland, das ist ein Minus von 3,1%, sind im Jahr 2025 auf nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel entfallen. Knapp ein Drittel davon wurden über das grüne Rezept erteilt. Die häufigsten Verordnungen über das grüne Rezept stellten 2025 Expectorantien ohne Antiinfektiva, topische Rhinologika und sonstige Analgetika dar. Der BPI betont, dass die pharmazeutische Industrie mit über 133.000 Beschäftigten ein wichtiger Arbeitgeber in Deutschland sei. Die stationären Apotheken hält der Verband nach wie vor für den wichtigsten Partner. Insgesamt habe sich die Apotheke vor Ort nach Umsatz im Segment für verschreibungsfreie Arzneimittel steigern können. Beim Absatz sei sie jedoch prozentual rückläufig im Vergleich zum Versandhandel, der seinen positiven Trend sowohl beim Umsatz als auch Absatz fortsetzen konnte. Ja, es verändert sich vieles in den deutschen Apotheken. Zum Sparen geht man mittlerweile ins Internet, aber die schnelle und kompetente Beratung, gefolgt von »Kann ich mal ein Foto von dem Produkt machen? Ich durchdenke das nochmal«, ja, die wird immer noch gerne in der Apotheke genutzt. Natürlich kann man darüber als PTA in der Apotheke wütend, enttäuscht oder traurig sein. Unter Betrachtung meiner eigenen mentalen Gesundheit versuche ich mir in solchen Situationen gerade anzugewöhnen, zu sagen, ich verstehe, dass Sie das online bestellen wollen. Wenn Sie aber mal was dringend brauchen, dann sind wir gern für Sie da. Also positive Gedanken dalassen und zeigen, was unser Mehrwert ist. Unter anderem die rasend schnelle Belieferung. Hilft mir persönlich sehr, nicht traurig zu sein. Und davon abgesehen machen Apotheken mittlerweile ganz, ganz viel, was man nicht online bestellen kann. Zum Beispiel wurde in der letzten Saison gegen Influenza und Covid geimpft. Das Robert-Koch-Institut hat in einer großen Umfrage zur Impfbereitschaft von Grippe-Risikogruppen unter anderem ermittelt, wie bekannt und beliebt Impfungen in der Apotheke sind. Und wir schauen uns die Ergebnisse mal an. Im April 2026 sind unter dem Titel »Was Risikogruppen zur Grippeimpfung bewegt und was sie hindert« die Ergebnisse des Forschungsprojekts IMPRESS, Impfverhalten verstehen, Preparedness steigern, Schwerpunkt Personen mit Empfehlung für eine Grippeimpfung, erschienen. Darin dokumentiert das Robert-Koch-Institut unter anderem die Bereitschaft und die Inanspruchnahme der Grippeimpfung durch Menschen mit Impfempfehlung sowie deren bevorzugte Impforte. Als Basis für die Auswertung diente eine im Oktober 2025 durchgeführte Online-Befragung von 3289 Personen mit Empfehlung für eine Grippeimpfung. Die Gruppe setzte sich zu etwa gleichen Teilen aus ab 60-Jährigen und aus Menschen mit impfrelevanter Grunderkrankung zusammen. 1087, also ein Drittel der Befragten, vereinten beide Merkmale. 450 Personen gehörten einer medizinischen Berufsgruppe an. Die vierte Personengruppe, für die die STIKO eine Grippeimpfung empfiehlt, nämlich Schwangere ab dem zweiten Trimester, taucht in der Statistik nicht gesondert auf. Seit Anfang 2022 können sich Personen ab 18 Jahren in Apotheken offiziell gegen Grippe und Covid-19 impfen lassen. Zuvor wurde dies 2 Jahre in Modellprojekten erprobt. 47,6% der Personen mit Empfehlung für eine Grippeimpfung, also ein bisschen weniger als die Hälfte, wussten, dass sie sich in der Apotheke impfen lassen können. 41,4% waren auch bereit oder eher bereit, sich in einer Apotheke impfen zu lassen. Dem stehen 37,9% gegenüber, die nicht oder eher nicht bereit waren. Der Rest war unentschlossen. Die Bereitschaft zur Impfung in Apotheken unterschied sich nicht zwischen Personen mit Empfehlung für eine Grippeimpfung und der allgemeinen Bevölkerung. In letzterer waren 44,8% dafür oder eher dafür und 35,9% dagegen oder eher dagegen. Tatsächliche Grippeimpfungen von Menschen mit Impfempfehlung fanden in der Saison 24/25 nur zu 1,5% in Apotheken statt. 88% erhielten ihre Immunisierung in Arztpraxen, 7,4% am Arbeitsplatz und die restlichen 3,1% beim Gesundheitsamt, in einem Krankenhaus oder an einem anderen Ort. Unabhängig vom Impfort wurde die Grippeimpfung am häufigsten von ab 60-Jährigen mit und ohne Grunderkrankung genutzt, 68,3 bzw. 51,3%. Deutlich niedriger waren die Impfquoten bei Menschen unter 60 Jahren mit Grunderkrankung, da waren es nur 24,9%. Und beim medizinischen Personal, da sprechen wir von 29,2%. In Bezug auf die Immunisierung in der Apotheke stellt das Robert-Koch-Institut abschließend fest, dass diese Möglichkeit nur teilweise bekannt ist und sehr selten genutzt wird. Die Ausweitung des Impfangebots auf Apotheken sollte nach seiner Ansicht deutlicher kommuniziert werden. Und da rennt das RKI bei mir ja offene Türen ein. Zwar dürfen wir als PTA nicht impfen, also noch nicht, aber wir haben bei uns im Team eine schöne Möglichkeit gefunden, wie PTA und ApothekerInnen zusammenarbeiten können. Wir impften an 2 Tagen in der Woche. Terminvereinbarung lief online über ein Tool. Und kurz bevor es losging, habe ich dann schon mal die Patientenbögen vorbereitet. Und während meine Apothekerin geimpft hat, habe ich mich um Einverständnis und Abrechnung gekümmert. So schafft man relativ viele Impfungen in relativ kurzer Zeit. Die PatientInnen sind zufrieden und man hat das Impfen zum Teamprojekt gemacht. Win, win, win. Ich hoffe, die heutige Folge war für euch auch ein Gewinn, denn wir sind schon wieder am Ende angelangt und wenn euch eins der Themen von heute besonders interessiert, dann findet ihr auf ptaheute.de natürlich wie immer umfangreiche Artikel dazu. Ich sage für heute vielen Dank fürs Zuhören und kommt gut in die neue Woche. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder hier. Bis dahin, gehabt euch wohl.